Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, ein Podcast des Carso Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Ich heiße euch ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, ein Podcast des KIT. Ich bin die Gabi Zachmann aus der Gesamtkommunikation. Heute haben wir zu Gast die Lioba Martin. Lioba hatte eine richtig weite Reise, um zu uns zu kommen. Lioba kommt aus Garmisch-Partenkirchen, denn wer es noch nicht wusste, das KIT hat auch ein Forschungsinstitut am Campus Alpin, so nennen wir das, in der Nähe der Zugspitze. Da forscht und arbeitet an ihrer Promotion die Lioba Martin, das Institut für Meteorologie und Klimaforschung, atmosphärische Umweltforschung. Wenn Lioba aus ihrem Bürofenster guckt, dann sieht sie die schönsten Berge. Was muss ich denn studieren, damit ich auch so einen tollen Arbeitsplatz habe?
Hallo Gabi, erstmal hallo. Also ich habe Geoökologie studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master und im Master dann am KIT, also hier in Karlsruhe, wo wir gerade sind, und im Bachelor habe ich in Bayreuth studiert. Das ist die Wiege der Geoökologie, da wurde das damals gegründet und das war ein sehr schönes Studium. Und das habe ich sehr gern gemacht und das hat mich dann auch irgendwann tatsächlich schon während des Studiums an den Campus Alpin verschlagen für meine Masterarbeit.
Und jetzt hast du aber ein ganz anderes Thema. Wenn ich so höre, Meteorologie und Klimaforschung, kann ich dich dann fragen, wie das Wetter wird am Wochenende?
Ja, also ich kann dir natürlich sagen, wie das Wetter wird, aber ich brauche dafür auch die Wetter-App. Also ich bin da nicht besser als irgendwer anders hier. Und wir haben auch ganz tolle Meteorologen am KIT, aber da gehören wir am Campus Alpin jetzt nicht so direkt dazu. Wir sind eher ein bisschen näher am Menschen dran. Wir forschen so ein bisschen mehr an der Grenze zwischen dem Boden und der Atmosphäre und was da so in unserer Nähe so ein bisschen los ist.
Jetzt habe ich gelesen, du beschäftigst dich mit terrestrischer Biogeochemie. Das musst du mir jetzt ein bisschen genauer erklären.
Also das ist der Name unserer Arbeitsgruppe, die terrestrische Biogeochemie. Im Prinzip heißt es, wir forschen an den biogeochemischen Flüssen, also an der Schnittstelle zwischen der Chemie, zwischen den verschiedenen Stoffen, die chemisch ausgetauscht werden, auch über verschiedene biogene Sachen. Und terrestrisch bedeutet in dem Fall einfach nur an Land. Also wir beschäftigen uns nicht so sehr mit Flüssen oder mit Seen, sondern wir beschäftigen uns mit unserer Landschaft, mit unseren Böden, mit den Äckern, mit den Wäldern, mit den Wiesen.
Was wird denn da am Boden ausgetauscht?
Am Boden wird ganz viel ausgetauscht. Also natürlich Wasser, im Wasser sind viele verschiedene Sachen. Natürlich auch Pflanzen nehmen verschiedene Stoffe auf, speichern die im Boden ein, geben die an verschiedenen Stellen wieder ab. Und womit wir uns im Speziellen beschäftigen, ist zum Beispiel der Stickstoff, aber auch sowas wie der Kohlenstoff. Und wir versuchen besser zu verstehen, wo geht was hin und warum geht wo wann wohin.
Stickstoff und Kohlenstoff, sind es ganz wichtige Stoffe?
Ganz viel in unserem Leben besteht aus vor allem Kohlenstoff, aber Stickstoff ist auch super wichtig für uns, also auch als Nährstoff. Alle Pflanzen brauchen Stickstoff als Teil eigentlich von allem, von allen Enzymen. Und deswegen ist das ein super wichtiger Stoff, wo es auch super wichtig ist, dass der verstanden wird. Unsere Luft, die wir atmen, besteht ja zu 78% aus Stickstoff. Aber den können die Pflanzen so gar nicht nutzen. Und deswegen ist er eigentlich auch so ein wichtiger Bestandteil unserer Forschung, weil man eben gucken muss, wo bekommen wir den her, wo geht der hin, wie schädlich ist er in manchen Formen und wie nützlich ist er in manchen Formen. In welchen Formen wollen wir ihn haben und wo vielleicht nicht.
Dann lass uns mal über Stickstoff reden. Das chemische Kürzel für Stickstoff, N.
Genau.
Wow, habe ich es gewusst. Sehr schön. Wo finden wir Stickstoff? Du hast jetzt gesagt, ganz viel in der Luft. Wo noch?
Eben auch in den Pflanzen. Geläufig ist es ja als Protein. Also wir brauchen Stickstoff als Proteine, als wichtigsten Bestandteil der Proteine. Und deswegen ist er halt auch eben in Pflanzen und in unserer Ernährung, aber auch in der Ernährung von Tieren wichtig und dann eben auch im ganzen Landwirtschaftssystem. Das ist das, womit wir uns beschäftigen.
Wenn ich jetzt im Baumarkt einen Dünger kaufe und ihn an meine Geranien werfe, ist da Stickstoff drin?
Also ein normaler Dünger nennt sich NPK-Dünger, also N für Stickstoff, P für Phosphor und K für Kalium. Das sind eigentlich so die wichtigsten Bestandteile, die in so einem Dünger sind und die jede Pflanze braucht. Und weil das eigentlich nicht genug oft in der Umwelt vorhanden ist und weil die Pflanze den eben nicht aus der Luft einfach nehmen kann, müssen wir zusätzlich Dünger der Pflanze geben, damit sie gut wächst.
Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wie kann denn dann überhaupt was wachsen, wenn du sagst, es ist nicht genug Stickstoff im Boden? da dürfte ja gar nichts mehr wachsen. Wie kommt denn das zustande?
Naja, es ist natürlich schon Stickstoff im Boden und es gibt auch viele natürliche Prozesse, in denen Stickstoff gebunden wird. Also es gibt manche Pflanzen, die gehen gewisse Kooperationen mit Bakterien und die können dann Stickstoff fixieren, auch aus der Luft. Das sind aber halt spezialisierte Pflanzen. Und an sich könnten Ökosysteme so ganz gut durchkommen und auch viele Ökosysteme sind ja in sich ein guter Kreislauf. Aber der Mensch, der nimmt ja ganz viel raus, der will ja ganz viel an Nahrung haben. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir irgendwann rausfinden, wie kriegen wir mehr Stickstoff, weil das ein ganz großer Mangel war. Ende des 19. Jahrhunderts war eben das Problem mit dem Stickstoff, dass die Weltbevölkerung so gewachsen ist, dass eben nicht mehr genug in der Welt war und dass wir eine Möglichkeit finden mussten, wie man an mehr Stickstoff für die Pflanzen, für unsere Ernährung kommt.
Wir ernten ein Feld und damit entnehmen wir Stickstoff und der nachwachsenden Pflanze steht es dann nicht mehr zur Verfügung.
Genau.
Also müssen wir es wieder dazu tun. Wo kommt der her? Wo kriegen wir Stickstoff her?
Stickstoff kriegen wir im Prinzip, Gott sei Dank, aus dem Haber-Bosch-Verfahren. Ich denke mal, das wird vielleicht so beim einen oder anderen klingeln. Ich habe es heute früh extra nochmal nachgeguckt und tatsächlich herausgefunden, dass Fritz Haber sogar in Karlsruhe daran geforscht hat am Haber-Bosch-Verfahren und da eben viel entwickelt hat. Und heutzutage können wir wirklich nur so viele Menschen ernähren, weil damals dieses Verfahren entwickelt wurde zur Stickstoffsynthese und dadurch wir mehr verfügbaren Stickstoff in unseren Systemen haben.
Das Haber-Bosch-Verfahren, ich glaube, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. So ein bisschen musst du mir es erklären, damit wir es wissen und damit wir es verstehen. Haber-Bosch-Verfahren hat, aber das weiß ich auch, nicht nur Gutes gebracht, sondern im Ersten Weltkrieg wurde ja auch Giftgas produziert. Trotzdem erklär uns mal das Haber-Bosch-Verfahren ganz kurz und knapp. Was ist der Ausgang und was kommt am Ende dabei raus?
Rein geht einfach Luftstickstoff und raus kommt Ammonium, also NH4. Und dazu braucht man noch ganz viel Druck und ganz viel Energie, ganz viel Wärme. Also das war im Prinzip, was entwickelt werden musste. Wie schafft man das, so viel Energie da reinzubringen, dass man dann auch aus Luftstickstoff synthetisieren kann? Ohne Haber-Bosch wären viele von uns heute nicht hier und hätten nicht genug Nährstoffe für unsere Ernährung.
Der Bauer düngt, der Bauer gibt Stickstoff auf die Felder aus. In welcher Form? Sind es Kügelchen, die er da auswirft oder wird es gesprüht? Wie funktioniert das?
Also natürlich gibt es auch mineralische Dünger, die kann man auch als Kügelchen so kaufen. Aber wir beschäftigen uns auch viel eben mit dem organischen Dünger, also die Biomasse, die an Tiere verfüttert wird und was dann quasi hinten wieder rauskommt und
Gülle.
Was dann genau in Form von Gülle aufs Feld gegeben wird. Und wie das aufs Feld kommt, gibt es verschiedene Wege und in welchen verschiedenen Formen das aufgenommen werden kann. Das kann unterschiedlich sein.
Das ist ja der Klassiker. Wir buchen einen Urlaub in den Bergen, in einem schönen Hotel, machen die Balkontür auf und plötzlich düngt der Bauer nebenan und es kommt der unangenehme Geruch zu uns hoch. Oder er pflügt das Ganze dann noch in den Boden rein, dann wird es nochmal richtig kräftig, aber ist ja eigentlich eine tolle Sache, weil kommt aus der Natur, geht in die Natur.
Genau, und das ist auch ganz wichtig. Da wird immer vielleicht so ein bisschen kritisch drauf geguckt und die Bauern werden da auch immer viel angeguckt, ob so wie viel dürfen sie denn düngen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir da auf unsere Grundwasserqualität achten. Aber besonders in den Bergen, da hat der Boden einfach viel Aufnahmekapazität für den ganzen Stickstoff und da ist es auch völlig okay, dass da gedüngt wird.
Du schaust da gar nicht kritisch drauf. Also geht nicht zu viel Nitrat in den Boden, wenn der Bauer Gülle ausbringt.
Bei uns eher nicht. In anderen Regionen natürlich schon. Also da gibt es Gebiete in Norddeutschland, da ist es natürlich ein Problem und da müssen wir natürlich darauf achten, wie viel kann unser System aufnehmen und wie viel eben nicht. Aber es ist nicht immer ganz so einfach, dass man einfach eine Zahl für Deutschland nehmen kann und die ist dann so, sondern verschiedene Systeme können eben unterschiedlich viel aufnehmen und manche können eben nicht so viel aufnehmen und dann wird das schnell wieder ausgewaschen und landet im Grundwasser und ist eben nicht so auch verfügbar für die Pflanze. Also das geht ja dann auch verloren. Das ist ja, wie gesagt, ein wertvoller Stoff, den die Pflanze braucht. Der soll ja zur Pflanze kommen. Das ist ja auch gar nicht im Interesse von irgendwem, dass das dann wieder ausgewaschen wird und im Wasser landet, weil da bringt es uns nichts.
Aber trotzdem höre ich ja immer wieder Kritikpunkte, wir haben Nitrat im Essen. Wir haben Nitrat im Salat, wir haben Nitrat in den Radieschen, wo es nicht hingehört. Ist wohl doch ein Problem, oder?
Bei uns in der Arbeitsgruppe haben wir verschiedene Menschen, die da auch mit verschiedenen Methoden draufschauen, wie wird der Stickstoff auch nicht nur in der Form von Nitrat, sondern auch in Form von eben Ammonium, wie wird der aufgenommen, wie viel landet davon im Boden, wie lange bleibt der auch im Boden, wird der in demselben Jahr gleich wieder aufgenommen von der Pflanze oder bleibt der erst ein paar Jahre im Boden und wird verändert und dann wird er erst von der Pflanze aufgenommen, also quasi die Düngung von vor 2 Jahren bekommt dann die Pflanze quasi erst im Endeffekt. Und wie viel nimmt dann eben die Pflanze auch auf? Also es ist jetzt nicht so, dass Nitrat im Radieschen landet oder so. Also das Radieschen kann schon den Stickstoff dann so aufnehmen. Und Nitrat ist eben auch pflanzenverfügbar. Also für die Pflanze ist Nitrat sehr gut. Und die will auch den Stickstoff. Das bleibt dann nicht als Nitrat in der Pflanze oder so. Also da braucht man keine Angst haben, dass das Radieschen oder dass die Ernte irgendwie zu viel Nitrat enthält. Sondern das ist wirklich das Wasser, wo wir das nicht haben wollen. Unserem Grundwasser, was ja dann im Endeffekt irgendwann auch zu unserem Trinkwasser wird.
Jetzt wandern Stoffe aus dem Boden ins Wasser. Wandern auch Stoffe vom Boden in die Atmosphäre?
Das ist auch ein wichtiger Teil, den man sich bei Düngung vielleicht ein bisschen kritischer anschauen könnte, als nur dieses reine Nitrat. Also da wird viel drüber geredet, aber zum Beispiel auch, wenn man düngt und es dann ganz warm ist und das gar nicht in den Boden eben kommt, dann kann es auch passieren, dass es ausgast und als Ammoniak zum Beispiel in die Atmosphäre geht. Und Ammoniak kennen wir alle vom faulen Eiergeruch. Also das ist was, was wir nicht wollen. Das ist auch was, wenn es dann ausgast, dann ist es sehr lokal und dann kann es passieren, dass ein Feld nebenan dann auch wieder mehr quasi gedüngt wird, einfach nur durch die atmosphärische Deposition nennen wir das. Also wenn es quasi durch die Luft drüber getragen wird und dann da wieder runterkommt. Und aber wir wollen ja vielleicht gar nicht, dass alles so viel gedüngt wird und dass dann teilweise zum Beispiel auch im Alpenvorland haben wir ja auch extensive Wiesen, also Wiesen, die nicht so viel gedüngt werden und auch nicht so viel geschnitten werden. Und wenn dann aber halt durch diese Ausgasung wieder mehr eingetragen wird, dann verändert das das ganze System. Oder auch, wenn wir in Naturschutzgebiete schauen. Also das beschränkt sich ja nicht nur auf Ackergebiete, wo das hingeht, sondern das geht auch in Naturschutzgebiete, wo dann einfach verschiedene Pflanzen sich nicht mehr halten können, weil andere Pflanzen, die dann viel stärker sind und sich viel mehr durchboxen, eben die vertreiben. Und dann haben wir gar nicht mehr so eine große Vielfalt. Also das ist auch so ein bisschen ein Problem von Biodiversität.
Kannst du ausrechnen, wo Stoffe hingehen?
Wir in unserer Arbeitsgruppe haben ein Modell, ein sogenanntes prozessbasiertes Modell, mit dem wir uns eben diese ganzen Flüsse anschauen und schauen, wie viel geht im Boden und wie bewegt sich der Stoff darin und eben auch, wie viel wird in dem Moment vielleicht ausgegast. Was wir uns nicht so wirklich anschauen, ist, wo geht es dann hin? Also dafür braucht man dann noch ein atmosphärisches Transportmodell quasi, um zu sehen, bei dem einen Feld wird es, sage ich mal, emittiert. Und wo würde das dann hinwandern? Das kann man sich aber auch anschauen.
Gibt es denn auch Möglichkeiten der Landwirtschaft, nicht so extensiv düngen zu müssen?
Im Prinzip braucht die Bevölkerung die Kalorien und braucht auch das Protein. Also die Möglichkeiten, die da sind, sind die tierische Haltung ein bisschen mehr zu reduzieren. Das sind aber ein bisschen andere natürlich Prozesse als die, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Also da geht es ja eher ein bisschen um die Mitigation von Treibhausgasen. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber zum Beispiel aus den Böden entgast nicht nur Ammoniak, also bei der Düngung im falschen Moment, sondern teilweise auch Lachgas zum Beispiel. Und Lachgas ist auch ein ziemlich wichtiges Treibhausgas. Da wird jetzt nicht so viel drüber geredet, weil es einfach nicht so viel im Fokus ist wie CO2. Aber circa 6% des menschlichen Treibhausgaseffekts kommt vom Lachgas. Und das kommt eigentlich hauptsächlich aus der Landwirtschaft. Und da gibt es dann durchaus eben Stellschrauben, um solche Dinge ein bisschen auch mehr zu vermeiden, eben verschiedene Düngetechniken anzuwenden, auf die Zeitpunkte zu achten, wann gedüngt wird.
Hat denn die Landwirtschaft eine schlechte Treibhausgasbilanz?
Ich würde es jetzt erstmal gar nicht gern so schwarz-weiß sehen wollen. Natürlich die Landwirtschaft auch irgendwie notwendig ist. Also wir können nicht einfach sagen, na lassen wir halt die Landwirtschaft weg, wenn die irgendwie eine schlechte Treibhausgasbilanz hat. Ich finde, da müssen wir auch immer ganzheitlich denken. Aber in den Lachgasemissionen kann noch was getan werden und ja auch in den Methanemissionen oder auch besonders in der Tierhaltung kann da natürlich viel reduziert werden.
Der Bauer hat natürlich auch das Problem, wenn sein Feld von Schädlingen überfallen wird und er hat keine Ernte mehr, nützt es niemandem. Da braucht es Möglichkeiten, wie er dieses Problem lösen kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Welche Möglichkeiten der Schädlingsbekämpfung gibt es? Welche Möglichkeiten der Düngung gibt es? Welche Möglichkeiten der Veränderung von Landnutzung, von Landbewirtschaftung gibt es? Was hilft uns langfristig?
Also viel von der Landnutzung, würde ich jetzt sagen, ist eben, dass wir einfach direkt das nutzen, was auf den Feldern steht und es nicht eben an Tiere verfüttern. Das ist natürlich was, was eher gesellschaftlich ist und was nicht der Landwirt an sich steuert. Düngetechnikmäßig kann der Bauer da schon ein bisschen mehr tun, eben direkt die Gülle zum Beispiel in den Boden bringen und nicht frei verspritzen. Aber das ist auch immer mit viel Geld und viel Aufwand verbunden. Es ist irgendwie so ein bisschen Spannungsfeld, auch bei uns immer dieses, woran wir forschen, dass eben viel Emissionen auch aus der Landwirtschaft kommen, aber eben nicht einfach zu sagen, wir haben an der perfekten Lösung geforscht und übernehmt das alles. Viel davon ist auch einfach Prozesse verstehen und mehr dahinter kommen.
Wie sieht denn für dich die weltweite ideale Landwirtschaft aus?
Das ist gar nicht einfach zu beantworten, weil das lokal sehr unterschiedlich sein kann, wie das aussieht. Also ich denke, es wird auch immer so ein bisschen ein Zusammenspiel sein aus verschiedenen Techniken. Man kann jetzt nicht ein System auf alles anwenden. Ich denke, hier wie in Deutschland kann man natürlich die Tiermengen drastisch reduzieren. In anderen Teilen wird es weiterhin Bestandteil sein. Fleischkonsum ist ein großer Faktor. Sonst ist auch viel tatsächlich ja ein Verteilungsproblem. Es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Essen haben, sondern dass es einfach sinnvoll verteilt werden muss und dass wir da sinnvoll an den Orten, wo das Essen auch gebraucht wird, dass da das dann auch lokal produziert werden kann. Und da ist auch Düngung ein großes Problem, dass da zu wenig zum Beispiel Stickstoff vorhanden ist, um produktive Systeme zu haben.
Haben wir denn in Deutschland ein ausgewogenes System zwischen ökologischem Landbau und konventionellem Landbau? Wäre es denn eine Lösung, wenn wir komplett umstellen auf ökologischen Landbau?
Also der ökologische Landbau hat viele gute Seiten, aber weltweit gesehen könnten wir gar nicht alles umstellen, weil dann hätten wir tatsächlich ein Ernährungsproblem, schon weil einfach die Fläche nicht da ist, um so viel ökologisch anzubauen. Es gibt auch große Teile der Erde, die ein Potenzial haben, das noch gar nicht so ausgeschöpft ist. Also es ist viel eine Frage der Verteilung, würde ich sagen.
Ökologischer Landbau braucht mehr Fläche, weil er weniger Dünger einsetzt.
Nicht unbedingt weniger Dünger, sondern mehr organische Dünger und nicht ganz so viel mineralische Dünger. Aber auch die Pflanzen nicht so produktiv sind. Also man braucht schon mehr Fläche. Es sind auch teilweise Pestizide oder Herbizide. Warum diese Flächen einfach nicht so produktiv sind wie eine intensiv genutzte Fläche und warum man deswegen dann mehr Fläche davon bräuchte.
Kohlenstoff ist ein weiterer wichtiger Stoff. CO2, wir haben viel zu viel. CO2-Ausstoß ist in aller Munde, CO2-Reduktion ist in aller Munde. Pflanzen sind hervorragende CO2-Speicher. Welche Möglichkeiten habe ich denn, Pflanzen dazu zu bewegen, mehr CO2 zu speichern?
Pflanzen sind natürlich CO2-Speicher, aber im Prinzip ist es ja so wie bei den anderen Nährstoffen, wir ernten sie ja. Das heißt, unser Ziel ist, dass die Pflanzen so viel wie möglich in den Boden bringen, damit der Boden im Endeffekt der CO2-Speicher ist. Die Pflanze ist quasi nur ein bisschen das Mittel.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Die Pflanze gibt CO2 in den Boden über die Wurzeln.
Ja.
Über die Wurzeln wird doch nur aufgenommen, was wir da abgegeben. Ich höre das zum ersten Mal.
Also die Pflanze gibt auch Kohlenstoff an den Boden ab in verschiedenen Formen. Das macht sie auch nicht so ganz uneigennützig. Das bringt ihr teilweise auch für die anderen Nährstoffaufnahmen dann ein bisschen was. Aber ja, die Pflanze gibt eben auch Kohlenstoff in den Boden ab, aber auch Teile der Pflanze, die auf dem Feld belassen werden, also die Stoppeln oder Teile der Pflanze, die wir nicht nutzen, die wir wieder draufgeben, sind auch da natürlich ein wichtiger Bestandteil, wieder Kohlenstoff in den Boden zu bringen.
Wenn ich mir jetzt einen riesigen Baum anschaue, dann ist das nicht nur ein gigantischer Kohlenstoffspeicher, sondern der fördert tatsächlich noch Kohlenstoff in den Boden und trägt dazu bei, dass der Atmosphäre noch mehr CO2 entnommen wird.
Viele Wälder, aber auch andere Systeme sind eigentlich sogenannte CO2-Speicher. Also nicht nur in sich selbst, sondern bringen das eben auch in das ganze System. Das kann jetzt aber auch so ein bisschen kippen. Also gerade wenn wir so Hitzewellen haben, auch 2003 hatten wir eine ganz große Hitzewelle in Europa, da hat man es gut gesehen. Und auch jetzt die letzten 4 Jahre, so seit 2018, da hat man es auch ganz stark gesehen, dass eben viele Systeme, die sonst eigentlich CO2 senken waren, jetzt auch immer mehr CO2-Quelle werden. Und ja, das kann eigentlich ein ganz schönes Problem sein, weil wir sind ja schon davon abhängig, dass die Pflanzen eben auch ein bisschen was von dem CO2, was wir ständig ausstoßen, wieder in unsere Systeme bringen und fixieren.
Erklär's mir, wie kann eine Pflanze durch Hitze zur CO2-Quelle werden?
Die Pflanze wird durch Hitze oder auch durch Dürre eben einfach gestresst. Und dann hat es verschiedene Mechanismen, um quasi den Stress zu vermeiden und schließt dann zum Beispiel ihre Poren, die Stomata, und nimmt dann nicht mehr so viel CO2 auf, wächst dann auch nicht mehr so gut, nimmt selber nicht mehr so viel auf, aber bringt auch nicht mehr so viel in den Boden. Und dadurch bleibt natürlich mehr in der Luft. Aber eine Pflanze, die macht ja nicht nur Photosynthese. Eine Pflanze betreibt auch Zellatmung, meistens in der Nacht. Und da kommt es auch vor, dass dann die Pflanze eben viel CO2 ausstößt, also wieder abgibt in die Atmosphäre.
Aber in der Regel ist das Verhältnis zwischen Zellatmung und Photosynthese bei der Pflanze so, dass die Photosynthese überwiegt, genau, und dass die CO2-Entnahme überwiegt.
Genau, aber wenn die Pflanze zu gestresst ist, dann kann das eben umschwenken.
Und wenn die ganz große Katastrophe passiert und es brennt, dann wird sehr viel CO2 ausgestoßen.
Ein Brand hilft auch zur Verjüngung des Systems oft, dass dann wieder neue Pflanzen aufwachsen können, die dann ja auch wieder speichern. Also so ein ganz alter Baum, der fixiert auch nicht mehr so viel pro Jahr wie ein junger Baum. Also erstmal in zum Beispiel Jahren nach dem Feuer ist auch ein System wahrscheinlich erstmal schon wieder mehr eine Senke. Aber natürlich im Brand wird da ganz viel ausgestoßen. Und wenn das immer häufiger passiert, dann wird auch viel auf einmal wieder ausgestoßen und es braucht erstmal wieder eine Zeit, bis wir auf derselben Bilanz sind, bis das System wieder so viel fixiert hat.
Was würde denn das Ergebnis deiner Dissertation sein? Was würde da am Ende draufstehen? Lioba Martin hat erforscht, dass...
Ich schaue mir an, wie sich Hitze und Trockenheit auf die Pflanzen auswirken. Also wenn wir jetzt eine besondere Hitzewelle haben oder eine Trockenheit, wie sich das auswirken kann, eben auf so Ackerpflanzen auch. Also gar nicht nur diese Stoffflüsse, sondern auch Wetterextreme, wie sich das auf die Landwirtschaft auswirkt.
Das ist unglaublich spannend und da reden wir jetzt gerade im Moment in dieser brütenden Hitze tatsächlich, genau, über genau dieses Thema. Wie wirkt sich denn die Hitze aus? Was machen denn die Poren einer Pflanze, wenn es zu heiß wird? Ich gehe mal davon aus, die gehen zu, aber dann können sie ja auch keine Nährstoffe mehr aufnehmen.
Die Poren der Pflanze, also die Stomata, die gehen irgendwann zu, um sich vor Wasserverlust zu schützen. Das heißt, wenn die Stomata offen sind, dann schwitzt quasi die Pflanze. Also sie transpiriert, sie verdunstet das Wasser, das sie enthält. Das heißt, um das zu vermeiden, macht sie die Stomata zu. Aber dann kann sie ja auch keinen Kohlenstoff oder kein CO2 mehr aufnehmen, um Photosynthese zu betreiben. Das heißt, einfach quasi in dem Moment, wo es ihr zu warm wird, hat jede Pflanze unterschiedliche Schwellenwerte, sage ich mal. Da wird sie einfach nicht mehr so produktiv, nimmt sie nicht mehr so viel CO2 auf und betreibt nicht mehr so viel Photosynthese. Und wenn so eine Phase besonders lang dauert, dann kann das schwerwiegende Folgen auch haben, sodass die Pflanze dann teilweise auch irgendwann einfach absterben kann. Was ich mir jetzt auch viel angeguckt habe, waren besonders Hitzen im Frühjahr. Also die Pflanze hat verschiedene Phasen in ihrem Wachstum, wo sie verschieden, sag ich mal, empfindlich dafür ist für Hitze. Und besonders, wenn die Pflanze in die Blüte geht, dann ist sie besonders empfindlich dafür. Also wenn sie gerade in der Phase besonders viel Hitze abbekommt, kann es sein, dass die Blüte einfach quasi steril wird und dann kein Korn daraus mehr gebildet werden kann. Also wenn wir uns so eine Weizenähre jetzt vorstellen, die dann in der Phase, wo eben der Weizen in die Blüte gegangen ist, besonders viel Hitze abbekommen hat, kann sein, dass da eben nur noch die Hälfte der Ähre mit Körnern gefüllt ist, weil quasi die anderen Plätze nicht mehr gefüllt werden konnten. Und dann fällt unsere Ernte auch nur noch um die Hälfte aus. Und das sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht so, aber hat eben auch große Auswirkungen auf unsere Systeme oder halt eben auf uns auch als Menschen für die Ernährung. Wenn zum Beispiel in Nordfrankreich so eine große Hitze ist, was auch eine große Kornkammer von Europa ist, wirkt sich das ja auch auf Handelsströme aus. Kann weitreichende Folgen haben.
Was ist denn das Problem bei Hitze? Ist das Problem, dass die Pflanze zu wenig Wasser bekommt oder dass sie schlicht und einfach verbrennt?
Das können zwei unterschiedliche Dinge sein. Also natürlich kann eine Hitzewelle auch immer dazu führen, dass die Pflanze Trockenheit hat. Aber im Prinzip sind diese Trockenheit und die Hitze zwei verschiedene Faktoren. Also wenn die Pflanze zu wenig Wasser hat oder, was ich gerade beschrieben habe, das ist einfach nur auf die Hitze zurückzuführen. Also wenn es einfach die Pflanze auch eben wieder einen gewissen Schwellenwert hat an Temperatur, mit dem sie nicht mehr umgehen kann, wo gewisse Enzyme nicht mehr arbeiten können und einfach die Funktion der Pflanze eingeschränkt ist.
Da steht man als Bauer ja aber relativ machtlos dem gegenüber. Gegen die Trockenheit kann ich bewässern. Das ist teuer, natürlich, das ist aufwendig, aber ich kann bewässern. Aber gegen die Hitze, gegen das Schließen der Poren der Pflanze, kann ich eigentlich nichts unternehmen.
Bewässern ist auch gegen Hitze, hilft es, weil auch Bewässerung die Temperatur ein bisschen absenkt. Und was auch teilweise eine Möglichkeit ist, ist die verschiedenen Pflanzenarten, die angebaut werden können. Also auch es gibt verschiedene Weizensorten, die können verschieden gut einfach mit der Hitze umgehen. Und da kann der Bauer zum Beispiel abwägen. Was er auch machen kann, ist verschiedene Zeitpunkte wählen, um anzupflanzen. Also sagen wir mal 2 Wochen vorher anzupflanzen, weil die Pflanze dann 2 Wochen vorher in ein empfindliches Stadium kommt. Und 2 Wochen früher ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit für eine solche Hitzewelle einfach niedriger, weil zum Beispiel im April die Wahrscheinlichkeit geringer ist als im Mai, dass wir eben eine Hitzewelle haben. Also sind das zum Beispiel Möglichkeiten, die der Bauer wählen kann. Dann gibt es Winterweizen und Sommerweizen, also verschiedene Arten, zwischen denen er wählen kann.
Alles hängt zusammen. Wir brauchen richtig gute Lösungen. Wir brauchen gute Lösungen für die Landwirtschaft. Er schaut ganz genau hin, was geht wohin, wo kann ich Veränderungen erzielen und wo kann ich verträgliche Veränderungen erzielen. Deshalb glaube ich, dass du eine sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit machst an deinem Institut. Ich fand es total spannend, dir zuzuhören. Ich habe richtig viel gelernt. Wer von euch noch mehr lernen will über Wissenschaft, über Nachhaltigkeitsforschung, wer sich für unsere Erde interessiert, wer sich für gut verständliche Forschung interessiert, der besucht unsere Veranstaltungen an der KIT Science Week vom 10. bis 15. Oktober. Wir haben eine Webseite, schaut einfach rein, guckt auf das Programm, ihr seid herzlich willkommen und natürlich freue ich mich auch auf euch bei unserem nächsten Podcast. Danke, Lioba, es war toll, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Nachgefragt. Ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.